Willkommen bei Stolz und Ballmann, dem Podcast von und für Herzensmenschen. Dr. Anke Ballmann, Entwicklungspsychologin, und Claudia Stolz, Familientherapeutin, teilen Ein- und Aussichten über Gott und die Welt, die inspirieren und stärken. Fühl dich eingeladen, das Schöne im Leben zu sehen und zu teilen. Shine on!
Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Scheidi-Schwester.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Und oh, ihr hört eine dritte Stimme, eine märchenhafte Stimme. Oh. Wir haben nämlich einen Gast. Die Rita ist da. Und wir sprechen heute über eines meiner absoluten Lieblingsthemen, über Märchen.
Hallo, guten Morgen.
Hallo. Magst du was von dir erzählen, Rita?
Genau.
Du, aber in Märchenform natürlich. Oh. Es war einmal eine Frau in einem Auto.
Ja, genau. Es war einmal eine Frau in einem Auto. Tatsächlich war das eine Übung, die wir in der Märchenausbildung gemacht haben. Unseren Alltag märchenhaft erzählen.
Ja, dann.
Es war ein, ja.
Ja, bitte, dann stell dich mal märchenhaft vor.
Und sag doch, Rita, sag doch, wer du bist, was du machst. Ja. Auch von der Märchenausbildung. Wir machen sehr gerne auch Werbung für den Birger, der die Märchenausbildung macht, weil das finde ich so fantastisch.
Ja, also mein Name ist Rita. Es war einmal eine holde Maid, die in der morgendlichen Dämmerung von einem kleinen Kobold aus dem Bett geschmissen wurde und sofort ihre Pferde anspannen ließ, sich in ihre Kutsche begab, um sich mit zwei anderen holden Maiden zu treffen und diesen Podcast aufzuzeichnen.
Genau, die von sechs kleinen Mäusen gezogen wurde.
Genau. Ja, also mein Name ist Rita und ich bin pädagogische Märchenerzählerin.
Oh, wie schön. Da ist noch ein Märchenerzählerin im Hintergrund.
Ich höre es. Ein Fellnasen-Märchenerzähler. Und ja, ich habe eine Ausbildung zur pädagogischen Märchenerzählerin gemacht. Das heißt,
genau, ich wollte auch mal nach dem Unterschied fragen. Also was ist wirklich der Unterschied zwischen normaler Märchenerzählerin und pädagogischer Märchenerzählerin?
Ja, tatsächlich ist es so, also normale Märchenerzählerausbildung ist eher so Storytelling. Ah. Ja, also pädagogische Märchenerzählung heißt eigentlich, dass du gezielt für dein Publikum die Märchen aussuchst. Also letztendlich kann man ja Märchen erzählen von Geburt an bis zum Lebensende. Und
also dieses Pädagogische bezieht sich jetzt gar nicht nur auf Kinder, sondern einfach, dass man es für einen Menschen macht.
Richtig, richtig. Für einen Menschen.
Okay. Erzählt man nicht Märchen immer für Menschen?
Ja, aber im professionellen Kontext, sage ich mal, suche ich halt Märchen für bestimmte Zielgruppen beispielsweise aus. Also man kann ja Märchen nicht nur erzählen als Kulturgut, sage ich mal, zur Unterhaltung, sondern im Rahmen von bei Kindern zum Beispiel kannst du das ja auch zur Sprachförderung beispielsweise machen. Bei Erwachsenen, wenn je nachdem in welcher Lebenssituation die sind, kannst du natürlich so im Rahmen von Sterbebegleitung auch Märchen erzählen.
Nochmal oder eine schöne Geschichte.
Genau, richtig. Oder eben auch gar nichts, was mit Tod zu tun hat, wenn man beispielsweise, wenn die Menschen das nicht wollen. Und beim klassischen Märchenerzählen ist es halt so, dass du das häufig in der Bühnensituation beispielsweise machst. Also ich kann auch auf der Bühne erzählen, aber ich mache es auch sehr gerne in so einem kleinen Setting, wo man nur wenige Zuhörer hat oder auch eins zu eins.
Ja, da haben wir dich erlebt, genau, im kleinen Setting. Und deswegen haben wir auch gesagt, du musst in den Podcast kommen. Wir haben dich erlebt in Weilbach im Schattenseminar und da hast du uns ein Märchen erzählt und es war so zauberhaft.
Ja, ist auch ein Herzmärchen von mir, was ich sehr gerne erzähle.
Wir verraten nicht welches, da muss man ins Seminar kommen.
Ja, genau.
Wir können vielleicht noch sagen, welches, aber es wird nicht erzählt von Rita, außer man bucht Rita.
Ja, es geht um die Sterne und um Himmelstöchter.
Es war so, so schön.
Das war gar nicht geplant. Wir hatten eine Kerze auf dem Tisch stehen und diese Kerze warf das Licht so, dass wir alle Rita anschauten und genau hinter Rita sich ihr Schatten abgebildet hat. Das war so, so schön. Und wenn die Kerze dann flackerte.
Das war nicht geplant. Das habe ich wochenlang geübt.
Ach, entschuldige.
Das war ja ein Schattenseminar.
Und ausgeleuchtet und überlegt, um wie viel Uhr müssen wir die Kerze wie stellen.
Stimmt, Anke, Entschuldigung. Oh mein Mensch. Gott, wie hätte ich das vergessen können. Ich nehme alles zurück. Natürlich minutiös geplant von Anke.
Ja.
Und es war einfach nur brillant. Es war so schön. Danke dafür, Anke. Es war
sehr
geklappt. Und vor allen Dingen, ich weiß nicht, wie du das immer machst, dass man gar nicht merkt, dass es vorbereitet ist. Ich find's, guck mal, selbst ich bin drauf reingefallen. Ja,
ne? Das ist die Kunst. Ja. Das ist die Kunst.
Anke, du hast es echt drauf. Ja. Super.
Ja, total.
Danke.
Das und Mitten machen.
Und werfen und Lippen machen. Was freue ich mich, dass ich morgen wieder nach Weilbach fahren darf. Hast du alle Kerzen eingepackt?
Ja, aber es geht nicht um Märchen, aber um sowas Ähnliches. Mhm. Wir reden von Träumen und Trauma.
Oh.
Aber jetzt soll Rita erzählen. Rita, du bist da. Ja. Erzähl du.
Ja, einfach nochmal zu dem pädagogischen Aspekt. Wenn du halt als Storyteller auf der Bühne erzählst, gehst du halt in der Regel nicht aufs Publikum ein. Und das finde ich sehr schade, weil manchmal ist es dann halt so, dass du das Publikum verlierst und gerade bei Kindern so über die Köpfe hinweg erzählst, weißt du? Und dann
ist das so?
Ja, also das kann passieren. Und gerade wenn du halt so einen auswendig gelernten Text hast, dann ist es manchmal schwierig, davon abzuweichen, wenn du diese Art von Ausbildung gemacht hast. Ne? Je nachdem natürlich auch, wie weit du in deinem ganzen, in deiner ganzen Entwicklung bist. Und ich erzähle halt ohne Buch frei. Und dadurch, dass ich kein Buch in der Hand habe, habe ich ja den Blickkontakt zum Publikum. Ne? Und dann kann ich jederzeit schauen, wie reagieren die, muss ich irgendwas anders machen. Ne? Bei Kindern zum Beispiel, wenn du sehr junge Kinder hast, machst du das als Erzähler so, dass du nicht so extrem in die einzelnen Charaktere reingehst, sondern recht ruhig erzählst, dass die für sich selber rausnehmen können, was die brauchen. Wenn das ältere Kinder sind, macht das für die voll Sinn, dass man richtig in die Rollen auch reingeht als Erzähler, ne? Weil das den Spannungsbogen erhöht und so. Und das kann man natürlich viel besser ausloten, wenn man kein Buch vor der Nase hat und wenn man nicht so einen auswendig gelernten Text hat, wo man dann auch ein bisschen variieren kann.
Also wo auch das Publikum jetzt nicht in Anführungsstrichen eben darauf wartet, dass es genau so erzählt wird, wie es meinetwegen von Grimms geschrieben ist, sondern es ist immer so ein bisschen abwandelbar. Es ist immer ein bisschen individuell und anpassbar auf die Situation.
Genau, also letztendlich, wenn die Kinder die Grimms-Märchen kennen, dann warten die natürlich auf die klassischen Sprüche. Ne?
Genau.
Also heute back ich, morgen brau ich, morgen hole ich mir der Königin ihr Kind. Oder knusper, knusper, Knäuschen. Und natürlich müssen diese Dinge kommen.
Guck, ich habe schon wieder übermorgen. In meinem Kopf ist schon wieder übermorgen, hole ich mir der Königin ihr Kind.
Ja, habe ich es jetzt falsch gesagt wahrscheinlich.
Na, keine Ahnung. Du, also, nein.
Ja, doch,
das ist einfach in meinem, meinem Kopf als Kind. Ich habe nämlich Märchen geliebt. Ich konnte sie alle auswendig.
Daran sieht man das ja, ne? Wenn das jetzt ein Kind dann irritiert, weil wenn man das auswendig kann, so wie Anke das kann oder konnte als Kind und dass er selbst jetzt in dem etwas höherem Alter ja immer noch genauso weiß, dass, ne, dass das dann irritiert. Hä, morgen? Und dann wäre ein Kind ja schon raus. Aber wenn du das ja dann sowieso frei interpretierst, hat das ja einen ganz anderen Zauber. Also ich will jetzt ich will das nicht bewerten, das eine nicht und das andere nicht. Ich will nur den Unterschied für mich klarkriegen.
Richtig. Und natürlich, wenn du dann frei erzählst und du machst vielleicht so einen kleinen Fehler, das kann ja auch passieren. Ne? Also ich glaube, ich habe das jetzt auch falsch im Sinne der Grimms gesagt. Aber das ist das Schöne, weil dann kannst du auch mit den Kindern in den Austausch gehen, dieses, hey, hast du gut aufgepasst? Und, also so, man kann die dann einbinden.
Super.
Aber natürlich macht es auch total Spaß, gerade bei den Grimms-Märchen, die auch wörtlich zu erzählen. Das ist eine richtige Herausforderung, das dann auch zu lernen. Ne?
Ja.
Das ist dann nicht so einfach, aber die Grimms, die haben sich ja ganz viel auch mit Literatur beschäftigt, mit Sprache, sodass diese Märchen auch einen ganz eigenen Rhythmus haben im Erzählen, in vielen Fällen. Und wenn man die dann nicht wörtlich erzählt, kann es sein, dass dieser Rhythmus einfach so ein bisschen verloren geht. Und deswegen hat das, finde ich, seinen ganz eigenen Charme.
Rita, als ich klein war, Anke sagte das ja auch gerade, dass sie Märchen geliebt hat. Bei mir war das auch so, dass ich die also nicht nur geliebt habe, sondern jetzt mal so in der Rückschau, die für mich einfach ein Halt waren. In schwierigen Situationen, es gab bestimmte Märchen, es gab früher diese alten Vinylplatten und einen ganz tollen Erzähler und dann konnte man die auf dem Plattenspieler hören. Ich weiß noch, wie ich vor diesem Plattenspieler gekauert bin und habe diese Märchen mir angehört und ich weiß, dass das für mich total wichtig war, ich konnte das aber ja noch nicht beurteilen. Als ich dann selber Kinder bekam, hatte ich den ganz innigen Wunsch, den Kindern Märchen zu erzählen, auch als sie schon noch klein waren. Ich habe aber dann ganz oft, also ich habe wirklich auch Bücher und so gesucht, weil viele dann sagten, das war dann so eine, ja, Mitte der, nicht Mitte, sondern so 2005 rum, wo dann viele sagten, na, Märchen sind dafür Kinder ganz, ganz, ganz schlecht, weil das ist ja alles so furchtbar und nee, das machen wir heute nicht, auch so rein pädagogisch. Und ich habe lange danach gesucht und mich auch ganz häufig gerechtfertigt, dass ich meinen Kindern schon früh Märchen erzählt habe. Wie ist das mit dem Märchen, schaden Kindern, wenn man oder können Kindern Angst machen, wenn sie zu klein sind?
Ja, also tatsächlich ist es, ist das ja eine generelle große Kritik an Märchen, ne, dass die sind zu böse, die sind nicht mehr zeitgemäß und solche Dinge. Aber also ich glaube, was man sich vor Augen führen muss, ist, dass wir als Menschen einfach auch visuelle Wesen sind. Ja, also
und dass wir vor allem als Menschen auch sowas wie Archetypen haben.
Ja.
Und Entschuldigung, aber wenn man so doof ist und denkt, es geht um bei der Prinzessin um die Prinzessin, dann sollte man es vielleicht wirklich lassen und dann versteht man die Märchen einfach nicht.
Genau, da frage ich mich immer, was in diesen Menschen in der Kindheit passiert ist, dass die nicht Prinzessin sein durften. Ne? Mhm.
Naja, oder Prinzessin einfach auch ein Archetyp ist und Königin und so weiter und die Bösen und das Gute und überhaupt. Und das ist einfach, aber erzähl du.
Ja, ja, genau. Also letztendlich ist es so, wir denken in Bildern, sowohl wir Erwachsene als auch Kinder und Kinder halt noch stärker als wir Erwachsene. Und ich glaube, ein generelles Problem ist, wenn Erwachsene sagen, Märchen sind für Kinder nicht geeignet, ist, dass sie Bilder dazu haben, die wahrscheinlich nicht kindgerecht sind. Aber wo kommen diese Bilder her? Das kommt aus der Lebenserfahrung der Erwachsenen, das kommt auch von Film und Fernsehen, ne? Und wenn ich Kindern ein Märchen erzähle, haben die ein ganz anderes Bild als ich als Erwachsener. Und deswegen schaden Märchen per se Kindern nicht, weil sie sich die Dinge immer nur so vorstellen, wie sie es selber auch ertragen können. Also wenn wir jetzt zum Beispiel mal bei Rotkäppchen, da wird dem Wolf der Bauch aufgeschnitten, da werden die Wackersteine hineingelegt. Ne? Und wir als Erwachsene denken uns, oh Gott, ein Tier wird aufgeschnitten. Ne? Da sind wir wieder in der Metzgerei auch so ein bisschen. Ein Tier wird aufgeschnitten, es blutet, die Organe quellen raus. Das ist unser Bild als Erwachsener. Kinder haben dieses medizinische Wissen ja nicht, diesen medizinischen Hintergrund. Für die ist es, da ist der Bauch, die stellen sich das vielleicht so wie so eine Zudecke oder wie eine Truhe vor. Ne? Das wird aufgemacht, das wird reingelegt, es ist alles ganz unblutig, es ist gut. Und deswegen ist es per se nicht schlimm, wenn man einem Kind ein Märchen erzählt, weil das jetzt nicht zu einem Trauma oder was auch immer führen kann. Wenn man das Kind in seiner eigenen Welt lässt. Deswegen ist es, je nach Alter, finde ich persönlich immer ein bisschen schwierig, wenn man sich zum Beispiel auch ein Theaterstück oder auch im Fernsehen irgendwas anschaut, weil die Kinder sich diesen Bildern nicht entziehen können.
Ja, genau.
Ja, deswegen ist es ja auch ein Unterschied, ob du ein Buch liest. Also wenn du ein Buch liest, hast du ganz andere, bist ja auch, ne, du gehst dann ins Kino und schaust dir den Film dazu an. Das macht ganz andere Gefühle. Und das Buch ist natürlich ja auch immer wieder heftiger. Also ich könnte mir zum Beispiel nie einen Fitzek-Film angucken. Aber die Bücher lesen,
So. Ich kann nicht mal die Bücher lesen. Weil ich halt sofort die Därme sehe, die rausquellen.
Vielleicht hast du einfach zu lange im Schlachthof gearbeitet.
Vielleicht habe ich einfach zu viele Jäger in meiner Familie
oder so.
Zu viele Bilder von ausgeweideten Tieren.
Ich mir kommt gerade der Haken in den Sinn, den ich letzte Woche kennengelernt habe.
Gott, was für ein Haken.
Ja, den hast du auch gesehen, Rita. Da, wo so ein, wo, da sind doch überall Haken in den Katakomben.
Ja, da werden dann die Seminarteilnehmer, die nicht
die Spuren werden da aufgehangen. Heute hängen da schöne Dinge dran. Heute? Aber früher hingen da andere Dinge dran.
Ja, wir können es doch sagen.
Ja, klar.
Früher hingen da halt einfach die Rehe und die Schweine dran.
Ja, so war das.
Die geschossen wurden.
Weil das eben ein Jägerhaushalt war. Und das ist ja ganz natürlich, da dort zum Ausbluten und so. Und klar, wenn du natürlich als Kind so etwas gesehen hast und holst dir dann solche Bilder rein, das ist dann nochmal was anderes. Wobei, früher, ich bin in der Großstadt aufgewachsen, aber ich war ganz viel im Urlaub auf dem Dorf bei meinen Großeltern. Und dort, die waren alle Selbstversorger. Und wenn wir dann mal in einer Zeit da waren, wo gerade Schlachtzeit war, dann habe ich das mitgekriegt. Aber ich habe das als Kind nicht als schlimm empfunden. Weil du achtest ja als Kind immer auch auf die Umgebung und darauf, wie wird das eingebettet, wie wird das begleitet und wie wird das... meine Oma hat gesagt, was möchtet ihr heute essen? Und dann wollten wir alle Hühnersuppe, nur also zum Beispiel. Und dann ist die erstmal los, das dazugehörige Huhn zu suchen. Und dann haben wir den ganzen Ablauf mitbekommen. Bezug. Genau, aber schlimm habe ich das nicht empfunden. Also ich nicht.
Nein, aber ich glaube, das ist für Kinder total normal. Ich glaube, dass das eher später schadet, wenn du dann so mehr mitkriegst, so, oh, deine Chicken McNuggets waren mal ein Tier.
Ja, ganz genau.
Im besten Fall.
Dass die
im besten Fall, keine Ahnung, was sowas ist denn da drin, nur Matsch, oder?
Ich habe keine Ahnung. Irgendwas Geschreddertes. Ich weiß nur, dass die Märchen für mich ein ganz wichtiger Ankerpunkt waren und ein ganz wichtiger Halt. Und ich kenne mich nicht so gut aus wie ihr über die ganze Thematik drumherum und über die ganzen Bedeutungen. Ich kann jetzt nur von meinem ganz tiefen Gefühl sprechen. Und ich weiß, der Wunsch danach, meinen Kindern das zu erzählen, um denen einfach auch diesen Zauber mitzugeben. Diesen Zauber und dann auch immer zu wissen, die Dinge werden wieder gut, ne, weil am Ende wird ja alles gut. Das war für mich so, so wichtig, also auch bei Hänsel und Gretel. Ich weiß, dass ich den beiden, während der Sprecher vorgelesen hat, also während die Platte da so vor sich hinkratzte, habe ich immer gesagt, es wird gut, es wird gut. Mhm. Und ich habe auch gesagt, Hänsel wird nicht sterben. Er wird nicht sterben, es wird wieder gut. Und ich habe mich so darüber gefreut und habe mir auch teilweise auch so mein Ende, wie das dann für mich auch richtig stimmig ist, dann auch selber nochmal so zementiert. Das habe ich dann gemerkt, als ich später die Märchen meinen Kindern vorgelesen habe und gesehen habe, an einigen Punkten habe ich es einfach anders abgespeichert, eben nach meiner Realität.
Richtig, und das ist nämlich auch genau so ein Punkt beim Erzählen. Also ne, wie du gesagt hast, Märchen haben, gerade wenn du es in Familie erzählst, einen ganz, ganz eigenen Zauber, weil du damit so viel verbindest. Und das ist genau dieses... Kinder können, wenn du Märchen vorliest oder auch erzählst im privaten Rahmen, die ganze Bandbreite der Gefühle kennenlernen in einer sicheren Umgebung, einer sicheren Bezugsperson. Und das ist einfach so wichtig und so ein, sie lernen halt, alles wird gut.
Ja
und wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende.
Ja,
das ist ganz genau. Und das ist, finde ich, die beste Nachricht, die man Kinder überhaupt mitgeben kann und das beste Gefühl. Und also ich glaube ja, dass Märchen heilen.
Ja.
Ich gehe wirklich so weit und ich glaube auch, dass es uns gut tun würde, auch Erwachsene, nicht nur Kinder, sich viel mehr Märchen durchzulesen oder sich erzählen zu lassen. Und das ist ja die Magie, wenn du erzählst, das ist nochmal ein ganz anderes Level, als wenn du ein Märchen selbst liest.
Ja, das stimmt.
Das stimmt.
Das ist letztendlich auch so ein bisschen der Zauber als Märchenerzähler, was halt ganz wichtig ist, auch wenn man selber so Märchen liest.
Ja.
Also auch als Mutter, Tante oder, ne, also ich rede jetzt von mir als weibliche Person. Dass man für sich selbst ein inneres, klares Bild vom Märchen hat, von den Figuren, die da auftreten. Und wenn du selbst ein klares Bild in deinem Inneren hast, dann kannst du das dem Publikum auch transportieren. Und also das Publikum, die einzelnen Leute, die da sitzen, werden nicht das gleiche Bild haben wie du selbst, wenn du erzählst, aber sie werden ein Bild haben und das ist das Wichtige. Und wenn man sich aus erwachsener Sicht, finde ich, die Märchen nochmal anschaut, dann merkt man genau dieses, was du gerade gesagt hast, Claudia, dass man in seiner Kindheit andere Bilder hatte. Eben weil die Märchen, also wenn wir jetzt, ne, es gibt ja mehr als Grimms Märchen, aber gerade bei den Grimms, wenn man schaut, da steht nicht die blonde Prinzessin mit weißer Haut und rosa Kleidchen und Glitzer dran.
Stimmt.
Ja. Das Stimmt. ist letztendlich etwas, das steht da nirgends. Da steht im besten Fall meine Haarfarbe, wenn es dem Märchen zuträglich ist. Wenn wir jetzt bei Schneewittchen sind.
Bei Schneewittchen, genau.
Ja. Aber ansonsten steht da einfach nur ein König oder eine Prinzessin.
Genau. Ne? Und bei mir kommen sofort Bilder. Ich höre das, du sagst ein König. Und bei mir kommen sofort Bilder. Und klar, es kommen natürlich bei jedem andere Bilder. Und das, wo du das eben sagtest, dass man durch diese einzelnen Gefühle durchgeht im sicheren Rahmen. Ich habe es geliebt, wenn meine Mutter mir Märchen erzählt hat und ich bei ihr im Bett lag. Ich spüre jetzt die warme Decke. Ich spüre ihre Haut und ich spüre ihre Stimme an meiner Wange. Und diese Sicherheit, in ihrem Arm zu liegen und gleichzeitig das Märchen erzählt bekommen und auch diesen Schauder zu spüren, aber zu wissen, ich bin geborgen, ich bin bei meiner Mama und mir kann nichts passieren.
Ja, genau.
Das ist ja etwas, was sich ins Nervensystem total einbrennt. Das kann doch kein Tablet leisten.
Das ist Resilienzförderung par excellence.
Und das
gerade wie du gerade sagst, von wegen das genau dieses Grauen und gleichzeitig die Sicherheit und ich kann das aushalten und es wird wieder gut.
Und was ist denn, wenn Kinder so ein Grauen vorm Tablet erleben? Wenn die irgendetwas Erschreckendes sehen, hören, da ist keiner, der die da durchbegleitet.
Ja, richtig. Richtig.
Ja. Und das ist
Und das Bild ist ja auch nicht deins, gell?
Ja.
Ich fände es jetzt total spannend, als du gesagt hast, König. Was hast du für einen König gesehen? Wie sah denn euer König aus?
Mein König war vor allen Dingen groß und kräftig und hatte einen leichten Bart, dunkle Haare. Und schon auch geprägt, aber das ist geprägt eher durch Bilder, die ich dann gesehen habe, so ein Gewand, also irgendwie so ein Ledergewand und eine Hose, also keine Robe, die bis zum Boden ging. Was aber heraussticht, ist groß und kräftig, breite Schultern, kräftig. Das ist so mein König.
Ja, und bei mir ist der dann so, der hat so diesen typischen roten Umhang mit diesem Nerzkragen, Reichsapfel und Zepter in der Hand. Ne, wenn ich sage, es war einmal ein König. Das, genau, die Krone mit den Juwelen.
Siehst du, bei dir ist
ja
wieder anders,
Ja, das ist ganz spannend, ganz spannend.
Und
das
wie kann sieht man deiner aus, Kindern Anke? Wie sieht dein König aus?
Ich hab einen alten, so ein bisschen einen dicken Mann mit grauem, langem Bart, ganz große Krone und auch so einen roten Mantel, so ein Hermelin. Mit so einem, mein König hat so einen, wie so einen Bischofsstab in der Hand.
Ja.
Wie schön, da würden wir uns schon mal in der Wahl der Könige nicht in die Quere kommen.
Ja, ist so perfekt, oder?
Ja, meiner ist sehr, sehr alt. Der dankt bald ab, der Prinz steht schon daneben und wartet.
Ach, der Prinz ist da, okay.
Bei mir sterben alte Könige immer. Irgendwie habe ich, wenn ich der König höre, habe ich auch sofort von wegen leider gerade tot.
Ach, okay. Bei mir ist er eigentlich, bei mir ist er in der Blüte seines Lebens. Von Tod keine Spur.
Ja, der König ist tot, lange
lebe
der König.
Bei mir übernimmt dann immer der Prinz, weißt schon, und der Prinz heiratet dann bald,
Ah, guck mal.
Da gibt es dann diesen Spruch, der König ist tot, lang lebe der König.
Ja, genau.
Rita, du wolltest aber noch was sagen. Ich glaube, Rita war noch nicht zu Ende mit etwas,
oder? Ich wollte was sagen. Ich habe noch ganz viel zu sagen, aber...
Aber gut, wenn du jetzt nicht anschließen wolltest und wir dich unterbrochen haben, dann
alles gut.
Genau, Anke wollte was fragen.
Anke wollte, Anke hat gerade Frodo beruhigt. Anke, ich wollte eigentlich wissen, weil du sagtest von wegen mehr als Grimms Märchen.
Ja.
Es gibt jede Menge. Ich liebe Hans Christian Andersen Märchen.
Ah ja.
Und erzähl doch mal vielleicht was über verschiedene Märchenarten auch. Das finde ich immer spannend.
Ja. Also tatsächlich kommen Märchen ja aus einer ganz, ganz alten Zeit, eigentlich aus der Zeit ohne Schrifttum. Und der Begriff Märchen, der leitet sich ab von dem Begriff Mähre. Den Begriff kennt man vielleicht aus diesem Lied vom Himmel hoch, da komme ich her, ich bringe euch gute neue Mähr.
Natürlich.
Und dieses Mähr ist einfach nur eine Kunde. Und Märchen ist halt dann die Verniedlichung davon, ist also eine kleine Kunde. Mhm. Und Märchen sind also letztendlich so alt wie die Menschheit selbst.
Deswegen müssen wir sie auch erzählen, wir sind Menschen, wir brauchen Geschichten. Wir können ohne Geschichten gar nicht überleben.
Richtig, weil wir eigentlich zeitlebens damit konfrontiert sind und es wird von Mensch zu Mensch werden Erfahrungen weitergegeben, werden wichtige Dinge weitergegeben, aber auch von Kultur zu Kultur. Und man unterscheidet so ein bisschen Volksmärchen und Kunstmärchen voneinander. Und die Volksmärchen sind halt die, wo der Autor nicht unbedingt bekannt ist. Wo halt genau dieses, was wir schon besprochen haben, das Gute gewinnt und das Ende ist irgendwie gerecht. Es ist nicht immer schön, das Ende, aber es ist gerecht. Ne? Wenn wir zum Beispiel auch an Frau Holle, die Pechmarie, denken, ist nicht schön, aber sie hat ihre gerechte Strafe.
Sie hat's verdient.
Die hat es verdient, so genau.
Das fand ich es als Kind so wichtig. Oh, Frau Holle war eins meiner Lieblingsmärchen. Und ich konnte immer nicht glauben, was die Pechmarie, was die alles, den ganzen, den Broten und wem auch immer, alles antut. Und ich habe mich immer total gefreut.
Ja, ich auch. Ja,
wenn es dann...
Ja. Richtig, richtig. Und auch, also wenn man so in diese Märchen reinschaut und diese Motive, wie du jetzt sagst, Frau Holle, die Pechmarie, die Goldmarie, die gibt es halt nicht nur bei den Brüdern Grimm. Die Brüder Grimm haben ja die Märchen nicht selber geschrieben, sondern sie haben sie gesammelt und aufgeschrieben und die deutsche Sprache da noch so ein bisschen drüber gelegt im Sinne von, dass es sich besonders gut anhört. Das sage ich jetzt so ganz plakativ. Und Märchen gibt es überall auf der Welt. Überall, wo Menschen sind, gibt es auch Märchen. Und häufig geht es in Märchen um Weltschöpfung oder um Götterdasein beispielsweise. Also wenn wir in die Edda beispielsweise schauen, hier im Norden oder in, jetzt muss ich überlegen, ob ich es richtig ausspreche, die Kavala, mir fällt gerade das Wort. Also auf jeden Fall der finnische Mythos der Götterschöpfung auch. Und die ganzen nordischen Kulturen. Aber auch wenn wir nach Afrika gehen, wenn wir nach Südamerika, Nordamerika, überall gibt es Märchen. Das Wort Märchen leitet sich nämlich auch von Mythe ab. Ja, das ist in der Sprachgeschichte sind die verwandt, diese Begriffe, sodass wir in jeder Kultur, in jedem Volk Märchen finden und immer mit gleichen oder ähnlichen Motiven. Das ist das, was du vorhin gesagt hast, Anke, die Archetypen. Die Prinzessin in unserem Kulturkreis gibt es auch in anderen Kulturkreisen, aber da wird sie wahrscheinlich nicht als Prinzessin bezeichnet. Aber dieses Motiv, was die Prinzessin verkörpert im Märchen, das gibt es trotzdem. Es gibt den Helden in unterschiedlichen Varianten, dem irgendwelche Steine in den Weg geworfen werden, der irgendwas schaffen muss. Und dann gibt es im Gegensatz zu diesen Volksmärchen, also die Grimms zum Beispiel haben Volksmärchen aufgeschrieben, gibt es Kunstmärchen. Und bei den Kunstmärchen ist es so, dass da immer der Autor bekannt ist. Das ist zum Beispiel Hans Christian Andersen. Der ist so ein ganz klassischer Kunstmärchenschreiber, sage ich mal. Der hat sich die Märchen also selbst ausgedacht. Und häufig, das merkt man, finde ich, gerade bei Andersen, haben diese Märchen so eine ganz persönliche Note im Schreibstil. Also der schreibt ja sehr melancholisch auch. Ne? Wenn wir die kleine Meerjungfrau, das hässliche Entlein, Däumelinchen, das sind ja alles Märchen von Hans Christian Andersen. Und die sind manchmal sehr gesellschaftskritisch. Auch da gibt es ein gerechtes Ende. Nicht immer ein gutes Ende, aber gerecht auch. Ne? In den meisten Fällen. Oder halt irgendwo sinnstiftend. Ja, und ansonsten, wir können in ganz Europa gucken, wenn wir zum Beispiel in Italien gucken, da gab es den Giambattista Basile, der hat den Pentamerone aufgeschrieben. Ja, und wie schön. diese Ja, ne? Ja. Und der Pentamerone, wenn man sich den durchliest, der hat so eine Rahmenhandlung und in der Rahmenhandlung werden verschiedene Märchen erzählt. Und wenn man da mal so ein bisschen reinguckt, sind das wie die Geschichten aus Tausend und einer Nacht, die ja aus dem Orient letztendlich kommen. Mhm. Ne? Und durch die ganzen Volkswanderungen Volkswanderungen kann man, glaube ich, sagen, sind natürlich auch die Märchen und die Mythen der einzelnen Völker mit den Menschen gewandert, haben sich über den Globus verteilt und sind dann aber an die aktuellen Gegebenheiten auch angepasst worden. Also wenn wir zum Beispiel nach Südamerika gucken, wo ja viel die Spanier, aber auch, oh Gott, ich bin geografisch da nicht ganz so auf up-to-date.
Willkommen im Club, wir auch nicht. Ja, ich sag nur Bodensee.
Ja, genau. So, also die Spanier waren auf jeden Fall in Südamerika, das weiß ich. Und die haben natürlich zum Beispiel den christlichen Glauben mitgebracht. Und wenn man jetzt zum Beispiel in Mythen aus, aus dem bolivianischen Dschungel zum Beispiel schaut, da findet man dann auf einmal Motive, die wir auch in der Bibel wiederfinden. Und das finde ich total spannend, weil es da so eine Verbindung gibt, dass halt die spanischen Besetzer, die dann sozusagen die Naturvölker versucht haben zu christianisieren und so, die haben ihre eigenen Geschichten mitgebracht und diese Völker haben das dann auch eingewebt irgendwann in ihre Mythen. Und da gibt's ganz, ganz spannende Märchen, wo man denkt, hä, Moment, das kenne ich doch irgendwie, da ist auf einmal eine Maria und ne, solche Dinge. Also über den Globus verteilt, miteinander vermischt und nicht mehr alles so voneinander zu trennen, aber dadurch auch sehr spannend.
Mich beruhigt das ja sehr, weil ich ja im Grunde genommen zwei Kulturen lebe, einmal die kroatische und einmal die deutsche, dass ich das halt immer auch im Kroatischen wiedergefunden habe. Ne? Also, dass wir da, wir haben, ich meine, auch im Kroatischen, klar, es ist natürlich immer anders, eine andere Sprache, ist ja logisch, aber zum Beispiel die Hexe, ne, die habe ich in im Kroatischen heißt sie Baba Roga oder im Östlichen Baba Jaga. Das war für mich aber, also während ich im Deutschen die Hexe, das war für mich jemand, der ja eben eine Hexe, so wie man sich das eher hier so vorstellt. Und durch das Baba Roga, da habe ich auch viele, viele Frauen so im Dorf oder so gesehen und habe gedacht, ja, das ist eine richtige Baba Roga, aber nicht im Sinne von, du bist eine Hexe, sondern von... du bist manchmal bedrohlich, aber du bist auch hilfreich. Also mir war immer wichtig, dass die Omas, die ich so mit so einer Baba Roga in Verbindung gebracht habe, mich auch mögen. So, ne? Also
ja.
Und ich habe auch immer gedacht, die testet, ob ich mutig bin. Also als ich klein war und bin da so vorbei und habe dann gedacht, Die merkt das, also ich kann der auch nichts vormachen, ne? So, das weiß ich noch. Da gibt es nämlich eine Omi, die lebt auch tatsächlich noch. Also die kann ja eigentlich vor 50 Jahren gar nicht so wahnsinnig alt gewesen sein. Entschuldige bitte an dieser Stelle. Die lebt ja immer noch, fällt mir gerade auf. Aber damals war sie für mich schon so eine Baba Roga.
Das ist ihr Geist.
Aber siehst du, genau.
Man muss sich aber auch vorstellen, die Frauen in Kroatien vor 40, 45 Jahren, heute in Teilen, manchmal auch auf den Dörfern, die haben halt auch immer ihre Tracht getragen. Die hatten immer so Röcke übereinander und hatten halt so Schürzen. Und bei der, weiß ich, war es immer alles dunkel. Das heißt, bei der ist ständig jemand gestorben. Und die hat immer schwarz getragen und ein Kopftuch an. Und dann sieht auch eine 30-jährige Frau aus wie eine Baba Roga.
Ja,
für mich war das so.
Mit der Emotion auch, ne?
Ja. Und für mich war aber auch, wenn ich... die Baba Roga, ich weiß noch, eigentlich ist ja diese Baba Jaga im Osten eher so eine ganz chaotische Hexe. Das ist die Baba Roga in Kroatien nicht. Also für mich war es auch so, für mich war es wirklich wichtig, wir sind ja, als ich 9 Jahre alt war, aus Kroatien weggegangen und dann sind wir immer nur noch im Sommer gekommen. Für mich war es immer wichtig, dass die mich anlächelt und begrüßt. Also wenn ich dort vorbeigegangen bin und habe immer, hab sie dann begrüßt und war mir ganz wichtig, dass die mir gut gesonnen ist. War sie auch. Immer. Ist sie immer noch. Sie sieht nur nicht mehr so gut. Du musst genau gucken, ob ich das bin.
Aber sie spürt, dass du es bist.
Sie schön. Spürt das und das ist auch heute ja. noch, weißt du, mit fast Mitte 50 freue ich mich wie ja. ein kleines Kind, wenn die mich so anguckt mit ihren wirklich fast blinden Augen und sagt, Klavudia, die hat mich immer Klavudia ja. genannt. Sagt sie, Klavudia, du bist das. Ach, du bist so ein gutes Kind. So.
Schön. Oh.
Das ist so schön, da geht mir wirklich ja, das Herz auf. Ja, okay, bin ein bisschen melancholisch abgedriftet.
Das ist doch total okay, wenn wir von Märchen und Erinnerungen sprechen.
Ja, aber man sieht, ja. wie tief das ist. Und ich würde ja. auch, ich würde, ja. du hast gerade ja. eben nochmal die Archetypen mit angebracht. Ich würde gerne mal fragen, weil ich glaube, das ist tatsächlich nicht unbedingt allen klar, ob man vielleicht anhand eines Charakters mal näher auf diese Bedeutung eingehen kann. Ob man das ein bisschen näher erklären kann, was denn die Archetypen bedeuten.
Danke, magst du das machen?
Bei einem Märchen, jetzt bei einem ganz bestimmten Märchen. Also Archetypen geprägt hat sie Carl Gustav Jung, einen ersten Schüler von Sigmund Freud. Und dann hat er sich aber von ihm abgewendet. Und da gibt's so klassische Archetypen. Was weiß ich, die Mutter, der Vater, der Schatten natürlich, das Kind. Anima, Animus. Und natürlich kommen dann Held und so weiter. Und die kommen ja alle ein Stück weit auch in Märchen vor. Das sind dann so Sachen wie der Beschützer, Königin, König und so weiter. Und da geht's eigentlich drum, um Bilder, die weltweit für alle Menschen ähnlich sind. Mhm. Die uns auch verbinden über alle Völker hinweg.
Okay.
Mhm. Und das hast du, Rita, aber schon gesagt mit den Märchen gerade, dass die eben auch so einen ganz großen verbindenden Charakter haben.
Ja. Ja.
Und dass da Bilder, die zum Beispiel in der Bibel sind, auch in besetzten Ländern schon ein Stück weit da waren. Mhm. Und dass sich auch die Dinge wieder vermischen und die Archetypen. Da ist ganz spannend, dass, also es ist so eine Art inneres Team, das wir alle haben. Mhm. Und das ist jetzt mal ganz platt ausgedrückt, die helfen uns im Prinzip auch, ein Leben zu verstehen. Und die verhelfen uns auch, uns selbst zu verstehen. Mhm. Und nach, also Jung, Tiefenpsychologe, wenn man sich die Tiefenpsychologie anschaut, dann sind die auch Hinweise auf zum Beispiel ungelöste Themen und auch darauf, wie man Themen lösen kann. Verständlich, ja.
Ja, total ja. verständlich. Und auch ja. dieses, ja, dass sie halt diese ganzen inneren Prozesse, die in einem Menschen sind, verständlich machen und auch spiegeln.
Ja, genau.
Und man dann anhand ja. dessen, dass er viel, das haben wir ja auch, als du da warst letzte Woche, Rita, oder vor zwei Wochen war es, letzte Woche, vor zwei Wochen, genau. Das war so schön, es einfach zu sehen, wie greifbar es wird, wenn man ja. anhand von Archetypen, die einem einfach wichtig sind. Also das ja. ist ein, also in einem, ich weiß, ne, wie bei mir jetzt hier die Barbaroga einfach total wichtig ist, aber genauso die Prinzessin und der König, ne, das sind alles, was aber auch die Magd, für mich ist auch die Magd immer ganz wichtig. Ne, das sind so, und wenn man da jetzt tiefer einsteigen würde, könnte man ganz, ganz viel über mich, oder ich könnte ganz, ganz viel über mich, ja, und meine ganzen inneren Strukturen lernen.
Genau. Und darum geht's letztendlich auch. Letztendlich ist es eine Form von Selbsterkenntnis. Und deswegen mag ich Märchen so gern, weil man ja. kann über die Märchen natürlich auch sich selbst gut kennenlernen. Und wenn ich mich selbst gut kenne, kann ich mit mir gut umgehen.
Ich finde es auch
und wer
super
mehr über Archetypen wissen will, ja, finde ich auch. Mhm. Es gibt einen wunderbaren Film, der heißt Nachtmeerfahrten. Ja. Und
ganz
da den haben wir auch gesehen.
Ja. ja.
Und hiermit eine Filmempfehlung.
Habe ich geguckt, gibt es sogar bei Amazon Prime zum Beispiel.
Verlinken wir natürlich unterm Podcast. Ja. Ihr könnt gleich mal in die Shownotes gucken, da findet ihr den Link.
Genau.
Ja, das finde ich auch so schön. Und dann ist es, ja, das es auf einer anderen Ebene verstehen und auf einer
Richtig.
Ebene, wo es in jedem Menschen halt ist. Ich habe zum Beispiel eben gedacht, ach mein Gott, wenn mein Baby älter wird, werde ich ihm natürlich Märchen erzählen. Und da hatte ich eben kurz Sorge, dass ich diese Märchen ja auf Kroatisch erzählen, in Anführungsstrichen, muss, weil der ich Ja, also ich bin die einzige Möglichkeit in dieser Familie, diese Sprache weiterzuführen. Und entweder mache ich das jetzt oder nicht. Das ist jetzt so, ne? Das liegt jetzt an mir. Und ist mir eben nochmal, als ihr es so erklärt habt, ist mir nochmal klar geworden, wie beruhigend, weil die Sprache ist natürlich total wichtig. Klar, im Kroatischen werden Dinge nochmal anders ausgedrückt, aber trotzdem hat es ja einen gleichen Ursprung. Und es ist verbindend und das finde ich so schön. Also wenn und das hat mich dann wieder versöhnt. Ich werde mir diesen Sommer noch in Kroatien kroatische Märchenbücher kaufen. Schon mal.
Das ist schön. Ja, tatsächlich hatte ich zum Beispiel auch am Anfang, wo ich die Ausbildung gemacht habe, ein bisschen die Bedenken, also eine richtige Angst war es nicht, aber Bedenken, dass ich für Kinder die falschen Märchen aussuchen könnte. Das ist eben genau diese, es ist zu böse, es könnte traumatisieren.
Ja.
Aber tatsächlich finde ich, also mittlerweile habe ich das auch gelernt, ich glaube, es ist einfach ganz wichtig, dass man da auch auf die Kinder hört. Wenn ein Kind, sag mal.
Du kannst definitiv mit einem Märchen ein Kind nicht traumatisieren, wenn du in einer sicheren Umgebung, und du hast ja gerade gesagt, die Kinder holen sich ja, haben ja die Bilder, die in ihnen sind.
Richtig.
Und wenn du nicht das Schwein vor ihnen schlachtest, wahlweise dem Wolf vor ihnen die Wackersteine in den Bauch legst, kann da überhaupt ganz im Gegenteil, du kannst es vielleicht sogar enttraumatisieren.
Ja, ja.
Ja, es um sichere Beziehung geht.
Genau.
Richtig.
Ja.
Aber da muss ich natürlich, als wenn ich das im professionellen Kontext mache, muss ich immer ein bisschen schauen, weil ich kenne ja die Kinder zum Beispiel nicht. Das heißt, ich bin auch keine sichere Bezugsperson für sie.
Stimmt.
Deswegen ist es zum Beispiel total wichtig, wenn ich Märchen erzähle für Kinder, dass aber eine Bezugsperson anwesend ist. Also sei es, wenn ich zum Beispiel in einer Kita erzähle, müssen die Pädagogen anwesend sein. Ne? Da ist es zum Beispiel auch ganz wichtig, wenn ein Kind ein Märchen doof findet, sage ich jetzt mal, oder keine Lust drauf hat, dass die auch gehen dürfen, weil das dann einfach nicht ihr aktuelles inneres Thema ist. Ja, dann muss man einfach
oder fällt mir gerade ein, wenn die ganzen Märchenbücher da sind, wo praktisch die Bilder schon mal klar sind.
Ja.
Und das finde ich extrem störend.
Ja.
Also es ist für dich als Märchenerzählerin wahrscheinlich eine ganz große Herausforderung, weil dann kann ich mir die Hexe halt nicht mehr vorstellen, wie sie in meinem Kopf ist, sondern ich habe sie dann so, wie sie im Büchlein ist.
Richtig. Und da deswegen finde ich es zum Beispiel auch ganz schön, dass die ganze Welt halt Märchen bereithält, weil ich mir immer was aussuchen kann, was die Kinder vielleicht auch noch nicht kennen, klassischerweise so. Ne? Und suche ich halt gezielt auch Märchen aus, wo auch was Neues kommt. Natürlich muss man trotzdem also gerade als Erzähler oder Erzählerin im professionellen Kontext schauen, was wähle ich für Märchen aus für meine Zielgruppe. Weil natürlich spielt das Böse eine Rolle, wenn da eine Gruppe von Kindern sitzt. Wie böse darf es sein? Und das kommt so ein bisschen auch aufs Alter drauf an. Ne? Also ich sag mal, wenn die mit 3, 4 Jahren, wo die dann so in die magische Phase kommen, da darf das Böse schon mal so ein bisschen in Erscheinung treten, aber ohne, dass es jetzt so wie bei Hänsel und Gretel, da ist ja die Hexe sehr präsent, sehr böse. Das würde ich jetzt einem 3- oder 4-Jährigen nicht erzählen, es sei denn, und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, die Kinder wollen es, ne? Weil dann ist es gerade ihr Thema auch. Dann können sie auch damit umgehen.
Ja. Ne? Ja, ich erinnere mich an eine Szene, als ich noch im Kindergarten gearbeitet habe. Da war es kurz vor Ostern und ein Kind wollte wissen, wie das mit der Kreuzigung von Jesus war.
Oh ja.
Und dann habe ich das ich wollte es total sanft erzählen, ja, von wegen, nur ja, keine Angst machen.
Sanft,
damals dachte ich mir noch, Vorsicht, Vorsicht, und dann weiß ich noch, da saß einer, der Paul, ich werde ihn nie vergessen, der hat dann erzählt, von wegen, ja, dann haben die Nägel reingeschlagen und da hat das Blut gespritzt und alle waren voller Blut. Und ich dachte mir nur so, na, vielen Dank auch, ja. Also der hat es erzählt, als wäre er dabei gesessen und hätte die Nägel reingeschlagen.
Uiui. Ja, aber das, und für ihn war das okay.
Ja. Und wenn ihr das jetzt mit der Pädagogik so erzählt, also wenn ihr das jetzt mit dem, hier mit den Märchen erzählt, das ist ja wieder Pädagogik pur. Auch mit Märchen und Trauma und hin und her. Nein, das Märchen an sich, das wird das Kind nicht traumatisieren. Weil wenn das Kind eine gute Begleitung hat und einen Menschen, der ihm zugewandt ist und das Kind da gut durchbegleitet und koreguliert und zudem das Kind eine tragfähige Beziehung aufgebaut hat, dann wird das Märchen nicht traumatisieren, weil der Mensch wichtig ist. Da haben wir ja schon wieder unseren ganzen Kladderadatsch aus der Kita.
Na klar.
Und aus der Betreuung und der Bindung und der Koregulation und der Eingewöhnung, da haben wir ja schon wieder alles drin. Man braucht ein Kind braucht ein stabiles Umfeld. Weil wir haben ja, ne, dann komme ich auch schon wieder auf Janusz Korczak und sind nicht die Dinge unbedingt, die entscheidend sind. Es ist immer entscheidend, wie sind die Menschen, die Erwachsenen, und das ist ja bei Kindern auch so, die schauen ja auf, da ist jemand Großes, der stärker ist als ich und der mächtiger ist als ich und ich weiß und spüre, er passt auf mich auf. Das ist ja in der realen Welt ja auch so. Und solange die Kinder das Gefühl haben, dass da jemand ist, dann kann sich auch Resilienz bilden. Und da ist jetzt erstmal, natürlich ist es furchtbar, wenn Kinder also schlimme Dinge erleben, ganz klar. Aber ausschlaggebend, ob sich daraus ein Trauma entwickelt oder nicht, ist die Begleitung des Kindes. Und wie stabil es eingebettet ist in sein Umfeld. Zumindest sind das Faktoren, die da mit reinspielen. Spielen natürlich noch eine Menge mit rein, aber das sind die Stabilisierungsfaktoren. Nicht nur, also das Märchen an sich ist etwas, wo ein Kind automatisch irgendwie traumatische Erlebnisse davonträgt. Und das finde ich so schön zusammengefasst. Ne? Eigentlich deutet das nochmal ganz klar auf alles hin.
Ja, und ich finde auch, es ist auch okay, also in einem gewissen Rahmen, wenn die Kinder bei einem Märchen auch mal so Angst oder Grusel verspüren.
Ja. Weil unbedingt, sollen weil sie es ja wird auch. Ja wieder aufgelöst.
Genau, das richtig, ist ja genau das, ich muss ja lernen.
Es wird
ja.
wieder gut.
Genau. Richtig, richtig. Na, sie lernen, dass es aushaltbar ist, dass es Möglichkeiten gibt. Sie entwickeln sich ja dadurch auch. Und damit, finde ich, wird auch so dieser, ja, ich sag mal, der Umgang mit sich selbst, mit den inneren Dämonen, wenn man es mal so nennen kann, auch gefördert, was ja für die Pubertät dann auch wieder total sinnvoll ist. Ne?
Ja. Also. Ja, und es ist auch für die Kindheit sinnvoll. Es ist einfach unglaublich sinnvoll zu lernen, gut, böse, schwarz, weiß, Licht, richtig. Schatten, Licht siegt. Ja, richtig. Und dann kann ich das irgendwann, wenn ich älter werde, wird es natürlich immer feiner und die Grautöne werden mehr. Aber erstmal geht es um gut und böse.
Genau, und ne, es ist ja einfach Angst haben. Wir haben von Geburt an irgendwie Angst. Angst ist ja, ne, in uns immer drin. Und einfach genau diesen Umgang zu lernen. Und das ist halt das richtig Schöne. Aber so, wie du gesagt hast, Claudia, da muss man halt ja auch gucken, wenn jetzt ein Kind nicht gut begleitet wurde oder wenn es halt schon ein Trauma gibt, das weiß man ja auch nicht. Also als Märchenerzähler, wenn ich irgendwo in eine fremde Gruppe komme, da kann es durchaus auch passieren, dass ich ein Märchen erzähle, was das Kind vielleicht wieder ins Trauma reinholt.
Aber da sind wir auch wieder bei dem, das ist etwas, was du ja gar nicht, du kannst das ja auch nicht überblicken. Ja. Es sind Menschen, richtig. Die dich buchen. Die buchen dich für eine Gruppe. So, das heißt, die Verantwortung für die Gruppe haben diese Menschen. Die hast ja nicht du. Natürlich sprecht ihr euch, natürlich bist du feinfühlig. Jetzt kenne ich dich ja auch. Und du wirst es erspüren, wenn da ein Kind zittrig sitzt und keiner daneben ist. Ich weiß ganz genau, dass du da intervenieren würdest. Und wenn da keiner da wäre, der dieses Kind begleitet. Aber letztendlich verantwortlich sind ja die Umgebung bereitstellen.
Richtig.
Und da sind wir ja auch wieder bei dem ganzen Thema. Weißt du, man gibt sein Kind einfach irgendwo hin ab, aber eine Verantwortung bleibt ja immer noch bei mir als Eltern und eben auch bei den PädagogInnen in den Einrichtungen, dass sie gucken dürfen, wie geht es dem einzelnen Kind. Das kann und darf nicht übersehen werden, weil das nämlich die Problematik und die Thematik auslöst. Wenn ich ein Kind annehme von den Eltern, also von, nehmen wir mal an, sicheren Geborgenheit der Eltern in meine Obhut, dann muss ich in meiner Obhut gewährleisten können, dass ich dem Kind zur Seite stehen kann. Kann ich das nicht gewährleisten, ist die Pflicht bei mir, dafür zu sorgen, dass das Kind nicht weiter in Gefahr geführt wird. Und das ist ja genau der Punkt, der nicht passiert. Wir nehmen ja das Leid der Kinder hin und boxen die irgendwie durch den Tag und geben die am Nachmittag irgendwie wieder ab, aber schauen nicht darauf, wie es dem einzelnen Kind geht.
Genau. Ja, und zum Beispiel, ne, wenn, wie du sagst, mir kann das auch passieren, dass ich das wahrnehme, dass ich das sehe, dass da irgendwas im Kind passiert. Das ist schwieriger, wenn man es aus einem Buch zum Beispiel vorliest. Ne?
Ja, stimmt. Du hast ja den Blick nicht immer in der Gruppe dann.
Richtig, richtig. Und da ist es dann zum Beispiel ganz wichtig, das Märchen nicht abzubrechen, sondern zu Ende zu bringen. Ja. Weil wir haben jetzt schon über die Wichtigkeit des Endes, alles wird gut oder gerecht gesprochen. Und da kann man dann aber zum Beispiel auch schauen, dass man vielleicht nicht das Ende weitererzählt, wie es gedacht ist, sondern dass man mit dem Kind gemeinsam auch das Ende erzählt, ne, dass das Kind auch seine eigene Geschichte damit reinbringen kann und vielleicht, das ist tatsächlich Märchenerzählkolleginnen auch schon passiert, dass da, ich sag mal, Kinder aufgedeckt wurden, wo zu Hause ein Trauma stattgefunden hat und dass es dadurch aufgeflogen ist. Ja. Also zum Beispiel, ne, im Sinne von Missbrauch beispielsweise. Und da ist es aber ganz wichtig, dass man die Kinder trotzdem durch das Märchen durchbegleitet. Wie gesagt, entweder das Märchenende erzählt oder gemeinsam mit den Kindern dann auch ein Ende entwickelt, was für sie dann gut ist.
Na, das ist ja, und dann gibt es ja auch... Genau, und dann gibt's ja auch gerade im Märchen, wenn ich mitkriege, dass da gerade was passiert, gibt's ja dann auch wieder irgendwelche magischen Feen, was auch immer, die helfen. Und dann ist ja ein Märchen ist ja auch nicht zu Ende, sondern das fand ich immer so spannend bei Märchen von wegen, und wenn sie nicht gestorben sind. Also es geht halt einfach weiter. Ja, genau. Und ich kann mir dann überlegen von wegen, wann haben sie sich denn dann scheiden lassen, ja?
Ja.
Und die Geschichten sind eben, das ist das Schönste, finde ich, an Märchen, dass die, ja, habe ich ja schon gesagt, dass sie nicht zu Ende sind, sondern dass du dann weiterdenken kannst. Weil sie enden ja meistens bei der Hochzeit.
Mhm. Und ich finde dieses ganze innerliche Chaos, wenn man so ein Märchen hört, also man kann dem Kind ja oder dem Erwachsenen auch oder überhaupt wem helfen, das ganze innerliche Chaos auch zu strukturieren. Also dem Ganzen eine Struktur zu geben, ne, dass man weiß, da ist ein Anfang, da ist irgendwie, geht man durch irgendwas durch, da gibt es eine Krise, aber es gibt auch wieder eine Lösung. Und dass es da wichtig ist, meinetwegen nicht in der Krise aufzuhören, das Märchen nicht mehr weiter zu erzählen. Ja. Das finde ich auch ganz wichtig, dass du das sagst, wenn man sieht, dass sein Kind Angst bekommt, dass man dann guckt, wie begleite ich es weiter, aber es weiter zu begleiten und nicht abzubrechen mittendrin. Richtig. Weil ich weiß auch, also das ist auch immer ein Satz, den ich von meinen ganzen Analytikern immer höre, die ich so um mich herum habe, dass das Kind das Gefühl bekommt, es wird wieder gut. Es wird wieder gut, wie auch immer. Dass es wieder gut wird. Und ich habe auch immer früher, wenn die gesagt haben, und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Wo ich dann immer dachte, oh je, und jetzt? Wie geht's jetzt weiter?
Wie geht's weiter?
Aber da, ja eben, dann kommen dann die eigenen Lebenskräfte ins Spiel.
Genau. Und da dann halt zum Beispiel auch mit den Kindern die Idee zu entwickeln, hey, ne, was braucht denn jetzt der Held XY, aus dieser Situation rauszukommen? Ne? Und dann können die das ja vielleicht auch sogar in ihr eigenes Leben übertragen.
Ja, absolut, weil sie sich ja in dem Held sehen.
Ja. Ja, und das ist wieder genau das, was wir vorhin gesagt haben, Archetypen.
Ja.
Es gibt da einen Held. Nicht jedes Märchen ist für jeden, da sind nicht für jeden die Archetypen drin, die man selber gerade braucht. Ne? Aber es kann, wenn es das richtige Märchen ist, findet man sich da drin und dann findet man auch eine Lösung mit diesem Helden gemeinsam.
Ja, und ich glaube auch, das ist ja bei Kindern auch schon, Kinder haben ja ihre Lieblingsmärchen und die haben sie ja nicht umsonst.
Ja.
Also die gehen dann mit den Männern, also mit den Wesen in Resonanz, wenn sie selbst Themen haben oder sich in ihnen finden, logischerweise.
Ja, richtig.
Und wir alle haben ja auch Lieblingsmärchen. Was sind denn eure Lieblingsmärchen?
Also ich habe mich immer mit der Goldmarie identifiziert. Ich habe Frau Holle unfassbar gerne gehört und habe aber auch gerne die Hänsel und Gretel gehört. Immer so dieses, man wird am Ende wieder mit den Eltern, man kommt wieder zusammen. Eben auch da wird es gut, auch wenn man nicht, also eine Zeit lang nicht bei den Eltern ist, man schafft irgendwie diese Dürrezeit selber, man kommt auch selber irgendwie klar, weil es wird ja wieder gut am Ende, auch wenn es sich schlimm anfühlt. Mhm. Aber auch die Goldmarie, also ich habe mich echt mit der Goldmarie identifiziert und fand die, also hatte aber auch ein Herz für die Pechmarie, na, als sie dann so bedröppelt irgendwie wiederkam mit ihrem, mit dem ganzen Pech auf dem Kopf, hatte ich schon auch das Gefühl, hey, du hast eine zweite Chance. So, ne? Du darfst auch nachgedacht haben. Natürlich auch die, natürlich, also für mich war auch immer Aschenputtel, ne? Das Aschenputtel, das war aber auch ein Lieblingsmärchen meiner Mutter. Also die hat sich halt sehr im Aschenputtel gesehen und hat das immer sehr gerne erzählt. Frei erzählt, immer so nach ihrem. Und ich habe das auch geliebt, wenn mir diese Märchen auch so frei erzählt wurden. Und nur sie konnte natürlich dieses Märchen in der Art und Weise erzählen. Das konnte ja kein anderer. Und ihr?
Also aus meiner Kindheit, ich habe die Gänsemark total geliebt. Auch wenn das so ein bisschen krass ist mit diesem, wo dem Pferd Faller da der Kopf abgeschlagen wird und unter den Torbogen gehangen wird. Und dann geht sie da durch und dann sagt sie, ne, sagt es, ach Jungfrau, der du da gangest und Faller da, der du da hangest und so weiter. Also das war so, das hat mich immer fasziniert, dieses Märchen. Ich habe das auch mit meinem Papa immer zusammen gelesen. Und das war auch, der Wortlaut war genau drin. Und auch Kindheitserinnerung pur, ich sitze bei meinen Großeltern im Garten im Sommer auf der Hollywood-Schaukel und lese die Geschichte vom Gevattertod von den Grimms. Also das war auch so für mich so ein Märchen, dass dieser junge Arzt den Tod austrickst, ne, indem er da den König und die Prinzessin umdreht, damit die weiterleben dürfen und was er letztendlich für einen Preis dafür bezahlt. Also das ist ja auch ein ganz, ganz spannendes Märchen in meiner Kindheit, was ich total geliebt habe. Gewesen.
Und ich mochte alle Märchen, habe extrem viele gehört. Ich glaube, mein Lieblingsmärchen als Kind war Sterntaler. Und später kamen dann die Andersen-Märchen. Da finde ich heute noch die Schneekönigin. Ich liebe dieses Märchen. Und ich hatte wahnsinnig Angst vor das blaue Licht. Ich habe keine Ahnung, warum, aber ich habe mir das neulich, habe ich es mir erstmal wieder angehört, um rauszufinden, was. Aber ich habe es immer wieder gehört. Ich hatte Kassetten. Und ich habe nicht rausgefunden, warum ich vor das blaue Licht so Angst hatte.
Wer weiß, was damals das Thema für dich war.
Ja, aber wäre ja daneben,
weiß ich nicht mehr.
Ja, auch noch mal, ja, sich gucken, was da so bei einem kommt.
Ja, jetzt fand ich es eher langweilig.
Ja, vielleicht hat sich's ja auch gelöst durch das Märchen, weil du es mir einfach gehört
Wahrscheinlich. Ja. Spannend. Ja, sehr, sehr, sehr spannend, ja.
Ganz spannend.
Ja, überhaupt Märchen, also dieses ganze Thema, da könnte ich jetzt noch 3 Stunden eintauchen und irgendwie vielleicht auch noch mit einem Märchen, das du hier erzählst, aber das, da gibt leider die Zeit nicht her. Was ich eben so gedacht habe, war ganz am Anfang.
Aber die Rita ist buchbar. Ja. Die Rita ist buchbar.
Ja.
Ich wollte gerade.
Rita, mach mal Werbung für dich. Man kann dich buchen.
Ja, man kann mich buchen. Meine Website ist gerade erst im Aufbau, deswegen mache ich die noch nicht. Aber wenn ihr eine E-Mail schreibt an kontakt@faszinabor.de. Faszinabor wie faszinieren, nur mit C.
Natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Könnt ihr gleich mal gucken.
Ja. Da könnt ihr mich erreichen und dann können wir gerne in den Austausch gehen, wo, wie, wann, in welchem Setting ich Märchen erzähle. Ich erzähle sehr gerne für Erwachsene richtig schön dramatische Märchen, die ans Herz gehen in allen möglichen Facetten. Aber Kinder mache ich auch sehr gerne. Also es ist ganz unterschiedlich, je nachdem, was auch gewollt wird.
Als du ganz am Anfang ja erzähltest, dass das individuelle Märchen sind und abgestimmt auf die Menschen, habe ich mir so überlegt, wir planen gerade eine freie Trauung. So, ne? Und die haben da zwar schon alles fertig geplant, aber ich habe mir nur gedacht, mein Gott, wie schön ist das, so eine Trauung. Rede. Ich muss immer Trau und Trauer verwechseln, ich immer so schnell.
Hängt zusammen.
Ja.
Also so eine Traurede in Form eines Märchens da zu hören. Mein Gott, wie schön. Das muss ich meiner Schwiegertochter direkt mal stecken.
Es gibt tatsächlich auch Trauredner, die das machen.
Ja, Wahnsinn. Oh, also schön. Total schön. Ja. So ein Märchen und das dann auch mit einer passenden Melodie und wirklich guten Betonung vorzutragen, so wie wir das ja bei dir erleben durften. Also es lohnt sich
oder
wirklich.
Oder eine Grabrede, sowas fände auch schön.
Überhaupt bei solchen Anlässen.
Ja, Rita, ich hätte da Geschäftsideen.
Definitiv.
Was denn?
Ja, Trau- oder Trauer-Rednerin in Form vom Märchen. Wenn ich mir vorstelle, wir hatten ja kürzlich das Begräbnis meiner Schwiegermutter, wenn ich mir vorstelle, dass da vorne ein Märchen auch über ihr Leben erzählt worden wäre. Und vor allen Dingen, manchmal ist es ja so, dass man vielleicht auch noch mal so ein paar spezielle Dinge, wo man... Man muss natürlich jemanden haben, der das auch so ganz gut wieder, also der die Person gut wiedergeben kann. Aber wenn man dann so tiefe Sachen hat, die in diesem Leben eine Rolle gespielt haben, die man aber nicht so auf den Punkt auf einer Trauerrede sagen würde, könnte man die ja total gut einbetten in ein Märchen.
Das ist richtig, ja.
Wahnsinn. Genau.
Und das ist also, das ist auch ein Plan zum Beispiel, dass was ich auch noch so im Sinn habe, dass ich zum Beispiel noch eine Zusatzausbildung zur Trauerbegleitung oder Hospizbegleitung mache und das dann halt in diesen Kontext einbette. Ne? Und das, finde ich, ist eine ganz, ganz verantwortungsvolle Aufgabe auch. Gerade, ich weiß gar nicht, hattet ihr da auch schon mal einen Podcast zugemacht, weil der Tod ja in unserem Kultur- und Gesellschaftskreis gar nicht so eine große Rolle spielt. Doch, da hattet ihr schon mal einen Podcast zu, da hatte Anke auch ganz viel erzählt.
Haben wir, und der Tod spielt die, ja genau, und der Tod spielt die größte Rolle überhaupt, weil das ist das Einzige, was wirklich sicher ist.
Ja,
und es wäre mir ein ganz großes Anliegen, dass der Tod in unserem Alltag einfach immer neben uns auf dem Sofa sitzt.
Ja, weil er ist ja da. Er kann ja sofort sein. Ich habe heute Morgen noch an ihn gedacht, weil ich bin nämlich ins Wasser gegangen und dachte mir nur, wie schlau, dass ich das im Dunkeln alleine mache. Was wäre denn, wenn ich im Pool umkippe? Also, ne, da habe ich dann auch noch mal kurz dran gedacht.
Du, das wäre aber eigentlich ganz gut, allein wegen der Temperatur. Da passiert dann nicht viel.
Mich kann man dann ein paar Wochen liegen lassen, meinst du?
Also wenn, nee, ein paar Wochen nicht, aber wenn sie dich finden hast, bist du noch frisch.
Ja, das stimmt. Okay, dann hat das also auch was Positives. Das ist gut, das hätten wir jetzt auch abgehakt. Jetzt sind wir aber der Tod
ist... Und wenn sie dann gestorben ist, dann liegt sie da.
Und wenn sie nicht gestorben ist, dann schwimmt sie noch heute.
Das ist doch ein schöner Schlusssatz, weil ich habe nämlich so einen schönen, scheinenden Moment. Rita, wenn du...
Leider habe ich gerade ein Bild im Kopf.
Schimpfer, wir arbeiten ja immer in Bildern. Eine Seekuh im Pool.
Nee, ich sehe dich jetzt gerade so liegen, um dich herum praktisch deine Haare, die so
rumgefächert sind. Ich lasse dann die Haare offen.
Und dann demnächst. Lass mal die Haare offen, sicherheitshalber. Und und neben dir die ganzen Eisbrocken.
Und vor allen Dingen...
Aber es steht dir, der Tod steht ihr gut.
Der Tod steht ihr gut.
Da gibt's einen Film.
Im Kleide ihrer, so wie sie Gott erschuf, mit Neoprenhandschuhen.
Ja. Oh Mann, das macht jetzt mal ein schönes Bild kaputt. Gehst du da mit Neoprenhandschuhen rein?
Ja, weil mir die Finger abfrieren bei 3 Grad. Der Rest nicht, der ist gut umhüllt, weißt du, was ich meine? Aber die Finger nicht, die sind so zart und die frieren mir weg. Also es tut richtig weh, wenn ich die Hände ins Wasser tunke ohne Handschuhe. Gott.
Okay.
Füße geht sogar und der Rest sowieso. Dauert immer ein bisschen, bis es durchgeht. Aber Hände tut weh. Ja, ihr Lieben, aber ich habe einen scheinenden Moment. Und wir machen das ja, ne Rita, du hörst ja unseren Podcast immer sehr aufmerksam.
Ja.
Ja, haben ja am Ende immer einen scheinenden Moment. Und dir lassen wir das letzte Wort. Ich fange mal an. Also mein scheinender Moment ist eigentlich ganz kurz und knapp, aber sehr tief. Am Ende wird alles gut.
Ein schöner scheinender Moment. Und mein scheinender Moment ist, dass Rita und alle anderen Märchenerzählerinnen, Erzähler ein so unglaublich wichtiges Kulturgut weiterleben lassen, weil ich finde es unfassbar wichtig, dass uns Geschichten bleiben.
Das stimmt, ja.
Ja, ganz, ganz wichtig.
Ja, und mein scheinender Moment ist, dass Märchen sind einfach Seelennahrung, so kann man es, glaube ich, sagen. Und damit ein ganz wichtiger Teil der Kindheit.
Ja. Ach ja, Shine On.
ihr Shine zwei on. Lieben Prinzessinnen.
Shine on, ihr Prinzessinnen. Das ist total schön, der Abschluss.